Herzlich willkommen zum Podcast zwischen Kopf und Kreide. Heute zu Gast ist Janina Heistermann. Sie ist nicht nur Lehrerin, Fortbildnerin, sondern auch Mutter und ehemalige Leistungssportlerin. Und in ihrer Arbeit geht es vor allem um Stressmanagement und um die Förderung von Lehrergesundheit. Und zum Thema Gesundheit, wir haben die Folge vor meiner Erkältung aufgenommen. Das heißt, die erkältete Stimme werdet ihr gleich nicht mehr hören. Aber wir haben uns über ein ganz, ganz wichtiges Thema unterhalten. Erstmal natürlich über ihre eigenen Erfahrungen zu dem Thema Lehrergesundheit und zu ihrer Arbeit. Dann haben wir ganz kurz über Herausforderungen im Lehrerberuf unterhalten. Und dann geht es vor allem aber um Strategien. Und bitte hört euch diese Strategien an, denn wir haben unter anderem darüber gesprochen, warum To-Do-Listen schreiben eigentlich gar keine so gute Idee ist. Für mich auf jeden Fall ein großes Learning. Dann, was Post-its mit Zeitfenstern zu tun haben, was die Eisenhower-Matrix ist, für die, die sie noch nicht kennen. Und vor allem, was Kontrasterlebnisse so wichtig machen. Vor allem jetzt in der Jahreszeit November und Dezember. Ja, ich freue mich, wenn ihr dran bleibt. Hört bis zum Ende. Und bleibt alle gesund. Viel Spaß.
Hallo, herzlich willkommen. Janina Heistermann.
Ja, hallo.
Ich freue mich riesig, dass du da bist. Und wie immer frage ich die erste Frage, wo würdest du dich einordnen zwischen Kopf und Kreide?
Ja, liebe Kugel, erstmal danke für die Einladung. Ich freue mich sehr, hier zu sein. Und
sehr gerne.
Einordnen zwischen Kopf und Kreide. Ich würde sagen, zwischen Kopf und Kreide liegt ja auch immer das Herz. Und Kopf steht für mich so für Vernunft und Kreide für unseren Lehrberuf. Und das Herz ist natürlich auch irgendwie immer dabei, weil wir ein Herz für Kinder haben, müssten wir eigentlich haben als Lehrkräfte. Und ich glaube, ich versuche das immer alles so ein bisschen zu verbinden. Und ich scheitere aber auch manchmal ganz kläglich daran. Also wenn ich zum Beispiel an gestern Nachmittag denke, saß ich hier im Büro und meine Kinder 2 und 4 kratzten an der Tür und meine Kollegin schrieb mir, meine eigene Klasse hat mit dem Gymnastikball einen Dachschaden produziert im Klassenraum.
Oh.
Und gleichzeitig war ich eigentlich dabei, so bis Weihnachten zu planen, wo sind meine Self-Care-Zeiten, wo kann ich mich ein bisschen um mich kümmern. Und da war so der erste Gedanke, ich eskaliere gleich irgendwie, ich drehe gleich durch.
Ja.
Aber das ist dann immer so ein kurzer Moment und dann wechsle ich in die Big Brother-Perspektive. Und dann muss ich immer über mich selber schmunzeln irgendwie. Und ja, ich glaube, ganz, ganz vielen geht es da irgendwie so, dass wir versuchen, diese 3 Ebenen einfach zu verbinden und das Beste rauszuholen. Und ich glaube, vielleicht ist mein Platz da, wo wir versuchen oder wo wir aufhören zu funktionieren, sondern oder aufhören nur zu funktionieren und versuchen, alles unter einen Hut irgendwie zu kriegen und dann erschöpft aufs Sofa zu fallen, sondern da, wo wir darauf achten, dass wir eben auch ein Herz haben, dass Kinder und ja, alle um uns herum, nicht nur die Schüler, sondern auch lernende Kollegen, Partner, unsere eigenen Kinder auch noch da sind und wir aufhören, irgendwie alles schaffen zu wollen, sondern versuchen, den Tag so zu gestalten, dass wir auch noch Platz haben und die Schule vielleicht auch so gestalten, dass wir dann Platz haben und wir uns nicht in irgendwelche Ecken zwängen müssen, sondern Schule sich mehr an uns anpasst und wir weniger an die Schule.
Mhm. Das heißt, du wirkst in ganz unterschiedlichen Bereichen. Magst du da nochmal erzählen, du bist Lehrerin, aber du machst ja auch noch Fortbildung, Weiterbildung, begleitest Menschen, um eben ihre Gesundheit zu fördern.
Ja, genau. Also gestartet bin ich eigentlich als Trainerin, war 20 Jahre im Leistungssport und ja, habe da schon so ein bisschen Lehrerfahrung gesammelt, sage ich mal.
In welchem Bereich?
Kunstradfahrerin war ich.
Ah ja, okay.
20 Jahre lang oder vielleicht auch mehr, ich weiß es gar nicht so ganz genau. Ich habe das Rad immer noch bei uns in der Schule stehen für, wenn ich mal Zeit zwischendurch habe, Springstunden oder so, dann hüpfe ich da manchmal drauf, wenn ein Hallenteil frei ist. Ist, glaube ich, bis heute auch ein großes Identifikationsmerkmal für mich und auch so ein bisschen ja, Antrieb und Motivation, und den ich da einfach mitnehmen konnte. Und dann habe ich angefangen zu studieren. Durfte 4 Fächer studieren, Pädagogik studiert, Psychologie, Biologie und Sport.
Okay.
und durfte drei von den Fächern auch wirklich als Fakultas mit in die Schule bringen und habe eigentlich erst später gemerkt, dass all diese Fächer auf Gesundheit ausgerichtet sind. Ich dachte einfach, das macht mir Spaß, das möchte ich den Schülern weitergeben. Und erst im Nachhinein habe ich dann so gemerkt, ja, irgendwie ist es die Gesundheit und die Beziehung zu Schülern, die für mich eine besondere Bedeutung hat und in Referendariat. Und ich glaube, auch da gehen ganz viele Kolleginnen und Kollegen mit. Ist so der Punkt gekommen, wo ich dachte, das ist wahnsinnig überfordernd. Da kann ich gar nicht mehr so sein, wie ich eigentlich bin, weil da so viele Aufgaben sind, so viele Erwartungen von innen und von außen auf jeden Fall. Ja, als Leistungssportlerin hat man ja auch immer einen Anspruch an sich selbst. Und den habe ich auf jeden Fall auch mitgenommen. Das war was nicht so Positives vielleicht. Und dann habe ich versucht, alles unter einen Hut zu kriegen, irgendwie. Und habe mich da ganz schön abgearbeitet, weil ich eben super engagiert war, ganz innovativ unterwegs, viel bewegen wollte. Und das machen, glaube ich, ganz, ganz viele Referendare auch. Und wir natürlich auch ganz viel auf Feedback angewiesen sind und auch Feedback ständig bekommen, auch von Kolleginnen und Kollegen, die vielleicht nur die Schwächen und Defizite sehen. Und dann habe ich versucht, das alles irgendwie so zu schaffen, dass jeder zufrieden ist mit mir. Und das wusste ich aber schon, dass das nicht lange funktionieren kann. Und ja, habe mich dann auf den Weg gemacht und überlegt, was kann ich tun? Habe ganz, ganz viele Fort- und Weiterbildungen, auch halbjährige Weiterbildungen besucht zu Lehrergesundheit. Und mir ist dann irgendwie aufgefallen, ja, das sind alles so Teile. Also alles ist irgendwie eine kleine Hilfe, aber sie löst nicht so ganzheitlich unseren Stress als Lehrkraft, weil der natürlich auf ganz, ganz vielen Ebenen wirkt. Und dann habe ich versucht, das alles unter einen Hut zu bringen und habe ein Konzept entwickelt, das so multiperspektivisch alle Ebenen von Lehrerstress umreißt und versucht, ganz, ganz viele individuelle Lösungen zu bieten für Kolleginnen und Kollegen, die man sich dann greifen kann und gucken kann, wie passt das in meinen Alltag und in meine Strukturen und auch meine Beziehungen. Und was kann ich davon nutzen, um entspannter durchs Lehrerleben zu gehen? Weil mich das irgendwie schon immer so, ich habe immer gedacht, also als ich damals in dieser Situation im Ref war, habe ich gedacht, warum sagen immer alle Kollegen, das ist halt so? Und da musst du durch. Und na ja, jetzt musst du dich halt mal zusammenreißen. Und ich habe immer gedacht, nee, also das ist ja mein Traumberuf. Ich will das ja machen, weil ich Spaß daran habe. Und der geht ja total flöten, wenn ich das dann nicht mehr habe, weil ich 24/7 am Arbeiten bin. Und das wollte ich nicht. Und dann habe ich auch oft gedacht, das ist ja auch irgendwie die Hilflosigkeit der Kollegen, wenn die sagen, es ist eben so, weil es noch keine offensichtlich Strukturen und Lösungen gibt. Und ich meine, wir werden da ja auch sehr alleine gelassen. Das kann man ja auch einfach dazu sagen. Und das ist mir auch ganz wichtig, das immer wieder zu betonen, dass uns dass das System sehr krank ist und kranke Systeme produzieren kranke Menschen. Und wir sind leider nicht mehr die 68er, die sagen, mach kaputt, was dich kaputt macht, sondern wir versuchen über Anpassung irgendwie alles noch hinzukriegen. Aber ich glaube, das ist schon lange nicht mehr der richtige Weg. Und ich glaube, da bewegt sich auch gerade was im Schulsystem. Aber ja, wir sind halt trotzdem darauf angewiesen, dass auch von oben was kommt. Und trotzdem müssen wir uns der Situation nicht so ergeben und so ohnmächtig werden. Und das ist das, was mir auf der Seele brennt, wenn Lehrkräfte so hilflos resignieren und ihren Weg gar nicht mehr so richtig sehen, weil wir ja auch jeden Tag 8 Stunden den Schülern das vorleben.
Ja, ganz viele Fragen, die jetzt aufgetaucht sind. Aber also ich habe das jetzt so verstanden, dass du aus deinem eigenen Erleben heraus gemerkt hast, okay, das ist sehr, sehr viel, das ist sehr belastend und ich muss sehen, wie ich meinen Stress reduziere eigentlich. Und dann bist du losgegangen.
Ja.
Wie lang war so der Prozess, dass du sagen konntest, irgendwann, jetzt fühle ich mich sicher?
Ja, muss ich gerade tatsächlich selber erstmal drüber nachdenken, wann dieser Moment so war. Also dieser Moment, wo ich dachte, so geht's nicht weiter, der kam sehr schnell, muss ich sagen. Also nach so einem Dreivierteljahr. Und da gab es eine Situation, die mich da total angetrieben hat. Und was ich, glaube ich, auch jeder Lehrkraft so als kleinen Tipp vielleicht oder Einladung mit auf den Weg geben würde, Und zwar hatte ich ein Gespräch nach einem Unterrichtsbesuch und der Unterrichtsbesuch war total super und ich war super euphorisch, dass alles irgendwie genauso geklappt hat wie geplant. Und mein Kernseminarleiter, Herr Fuchs, Grüße geht raus an Herr Fuchs, saß auch mit dabei und die Fachleitung hat ganz viele gute Sachen gesagt und ich war zufrieden und der Fachleiter guckte mich einfach nur die ganze Zeit an. Ich dachte, da kommt jetzt noch irgendwas. Irgendwas will er. Und dann guckte er mich nur an und sagte, Frau Heistermann, wenn Sie jetzt so weitermachen, die nächsten 3 Jahre, wo stehen Sie dann? Und dann ist mir irgendwie alles aus dem Gesicht gefallen, weil ich dachte, okay, das war jetzt die richtige Frage. Das ist die Frage, die ich aus diesem ganzen Gespräch für immer mitnehme. Und tatsächlich war es auch so. Mir ist das nie wieder entfallen. Also es ist immer so noch in meinem Hinterkopf diese Situation, weil da, glaube ich, einfach unglaublich viele Gefühle hochkamen. Wut, Angst, Ärger, weil er meinen tollen OB jetzt irgendwie so runtergezogen hat, obwohl er das ja nicht getan hat, sondern er hat einfach was ganz anderes gerade gesehen. Aber auch irgendwie Freude und vor allen Dingen auch Kraft, weil Wut erzeugt ja auch Kraft. Und die können wir nutzen zum Schimpfen oder um uns zu bewegen. Und ich habe gedacht, nee, die nutze ich jetzt, um mich zu bewegen, weil das ein Warnsignal einfach war, ne? Von ihm. Und weil mein Körper so reagiert hat, wusste ich, okay, da ist offensichtlich was dran. Und solche Momente brauchen wir eigentlich, um in Bewegung zu kommen. Und ich glaube, du hast ja auch in einer deiner letzten Folgen gesagt, manchmal fehlt einem so der Antrieb oder die Motivation. Und da kommen wir halt nicht ran, indem wir uns sagen, oh ja, ich bin gerne Lehrkraft oder ich arbeite gerne mit Kindern, sondern wir brauchen irgendwie Gefühle. Wir müssen das mit einem Gefühl verbinden, weil alles, was wir wissen ja auch ganz viel über Lehrergesundheit, sind wir mal ganz ehrlich. Wir haben schon ganz viel darüber gehört, aber wir kriegen es häufig nicht in den Alltag verbaut. Entweder weil wir sagen, es passt nicht zu mir oder weil wir es einfach nicht schaffen, weil wir sagen, es ist nicht genug Zeit da. Und das schaffen wir aber nur, wenn wir dieses Wissen in den Körper transportieren. Und das funktioniert nun mal leider nur über Emotionen. Einfach gesagt. Und dann kann ich mir solche Momente mal aufsuchen oder absichtlich produzieren und sagen, warum bin ich eigentlich Lehrkraft? Was will ich eigentlich? Und da reicht eben nicht das, was ganz viele immer so zuerst sagen, ich arbeite gern mit Kindern. Das ist ja wirklich ein Ziel oder das, was ich erreichen möchte. Sondern sowas wie, ja, in meinem Fall jetzt, ich möchte, dass die da gesund und stark rauskommen. Das ist mir wichtig. Und dann verändert sich auch der Alltag. Und dann verändern sich auch Prioritäten, die ich so ganz unbewusst im Alltag setze, wenn mein Gehirn und Körper verstanden hat, was ist mir eigentlich wichtig. Ja, das war so der Wendepunkt. Und um zu deiner Frage zurückzukommen, wann war das dann endlich so? Das hat schon ein bisschen gedauert. Ich würde sagen, so. Ja, 2 Jahre, 3 Jahre, bis ich wirklich ja nur noch als Ausnahme der Regel zu Hause auf dem Sofa lag nach der Schule und dachte, boah, heute kann ich nicht mehr. So nach einem 8 Stunden Konferenztag dann mal. Und das gehört ja auch dazu. Es wird immer Tage geben, wo wir gestresst und erschöpft sind. Das soll auch so sein. Aber es ist eben die Ausnahme und nicht die Regel geworden. Und das hat natürlich auch lange gedauert, weil ich diese ganzen einzelnen Fortbildungen dann besucht
Ja,
habe.
klar.
Ja, genau. Ja, aber ich glaube, wenn man bereit ist zu verändern, Alltag zu verändern, dann kann jeder diesen Weg gehen für sich. Ein ganz individueller Weg, weil jeder von uns ist anders, jeder von uns hat andere Herausforderungen, auch wenn viele sich ähneln im Schulalltag. Aber das Ich bin der festen Überzeugung, dass das geht.
Und jetzt hast du gerade schon die Herausforderung angesprochen. Was sagen Lehrkräfte? Was sind die eigentlich die größten Herausforderungen momentan für sie?
Ich glaube, dass es gerade in Systemschule ganz, ganz viele gibt. Aber es gibt natürlich welche, die für alle ein Thema sind, weil das einfach ja, neurobiologischer Fakt ist, sage ich mal. Zum Beispiel Lärm. Unsere Schulen sind leider so gebaut, dass sie nicht besonders lärmschluckend sind. Klassenräume sind ganz häufig überfüllt. Ich bin in einem super kleinen Raum mit 30 Schülern ohne irgendeine Art von Lärmschutz. Und wir können sagen, oh, Lärm ist gar nicht so mein Thema, das stört mich gar nicht so, wenn Kinder reden. Das kann auch durchaus sein. Und der andere sagt, das stört mich total, ich brauche es wirklich still. Aber unser Nervensystem findet das immer anstrengend, egal ob ich das jetzt gerade gut aushalten kann, weil ich genug Kraft, Energie habe, genug geschlafen habe, oder ob ich da wirklich empfindlich bin. Fürs Nervensystem ist es immer anstrengend, wenn da mehrere gleichzeitig reden. Das kann gar nicht anders sein. Und das ist ein ganz häufiges Thema, worüber wir sprechen, wofür wir Lösungen suchen. Mental Load ist ein ganz riesiges Thema. Ich habe jetzt fast gesagt, für weibliche Lehrkräfte, weil das natürlich eng zusammenhängt mit Kinderkriegen und mit dieser Übergangszeit von Elternzeit zurück in den Beruf, gilt ganz genauso für Väter, weil dann einfach nochmal eine Masse an Aufgaben dazukommt. Aber der Lehrberuf und seine Aufgaben reichen schon für eine enorme mentale Last. Und dann geht es eben so um äußere Strukturen, also einmal Lärm, Nervensystem, wie kann ich das lösen? Dann die Strukturen um mich rum, wie kann ich dazu beitragen, dass diese 1000 Aufgaben eben nicht die ganze Zeit im Kopf schwirren, Gedankenkarusselle verursachen, Schlafstörungen, Konzentrationsstörungen und so weiter. Und dann sind es natürlich auch Unterrichtsstörungen. Oder ich sage mal, vorsichtig, Bedürfnisse von allen Beteiligten, die unterdrückt werden müssen im Unterricht, sowohl von Lehrenden als auch von Lernenden. Wir haben ja immer die Sicht auf die Lernenden und sagen, naja, wir brauchen mehr Bedürfnisorientierung und Selbstregulation. Und wenn wir mal auf die Lehrkräfte gucken und auf die Bedürfnisse und die Selbstregulation, dann sind das schon wieder ganz andere Fragezeichen, ne? Nur da gucken wir nicht so gerne hin, weil wir ja für die Schüler da sind und da können wir verändern und bewegen und für uns selber gilt aber genau das Gleiche. Weil ich muss es ja irgendwie vorleben. Und ja, da geht für mich immer so der Satz voraus, wenn es mir nicht gut geht, kann ich auch nicht gut für die Kinder sein. Und der Gedanke trägt mich so ein bisschen durch den Alltag, muss ich ganz ehrlich sagen. Und immer wenn ich sehr belastet bin, und diese Situation gibt es nach wie vor und die werden auch niemals aufhören. Und da sind wir nicht schuld dran oder da müssen wir nicht besser werden, sage ich mal, sondern wir sind ja wahnsinnig wichtig. Vielleicht findet der eine oder andere das pathetisch oder überzogen, aber ich glaube, wir haben einen der wichtigsten Berufe auf dieser Welt, weil wir die nächste Generation aufs Leben vorbereiten und nicht nur auf den Beruf, sondern wirklich aufs Leben. Und das machen wir bis zu 8 Stunden am Tag. Wer hat so viel Einfluss auf Kinder wie wir und wie die Erzieher? Also selbst die Eltern sehen ihre Kinder ja häufig nicht so lange, wie wir Lehrkräfte die Kinder sehen. Und ich glaube, da haben wir einfach eine riesige Bedeutung. Und das bedeutet auch, wenn wir nicht funktionieren, funktioniert das ganze System nicht. Da kann man jetzt sagen, ja, dann stürzen wir das System, ich bin dabei. Aber wir müssen ja auch irgendwie für die Schüler weiterhin gut sein. Und da glaube ich, dürfen wir auf uns selber gucken, weil wir so wichtig sind, nicht weil wir schuld sind.
Nochmal ein wichtiger Satz, der letzte, ne?
Ja, muss man einfach auch mal sacken lassen, manche Dinge, damit man da in die Veränderung kommen kann.
Inwiefern würdest du sagen, sind auch KollegInnen und aber auch der Druck, der da irgendwie gegenseitig gemacht wird, nimmst du das auch so wahr, dass das auch ein Problem ist? Oder findet das wirklich alles in uns statt?
Meinst du jetzt der Erwartungsdruck von den Kolleginnen und Kollegen? Ja, der spielt garantiert eine Rolle, ne? Also wir sind ja in einem System, ich habe zum Beispiel 90 Kollegen und jeder hat Erwartungen und jeder hat Aufgaben und jeder möchte natürlich möglichst effektiv sein, möglichst wirksam und dann müssen wir einfach gucken, was können wir selber schaffen und was nicht. Das heißt, es werden auch gerne mal Aufgaben hin und her geschoben. Und geguckt, wo kann ich mich selber entlasten, was natürlich automatisch häufig dazu führt, dass diese Aufgabe irgendjemand anders übernehmen muss, wenn sie wichtig ist. Und dann muss ich mich gut abgrenzen können. Und ich muss aber auch sehen, was sind tatsächlich meine Dienstpflichten und was sind meine Aufgaben und was ist mir persönlich wichtig. Und was wird mir angedichtet, was für mich gar keinen Wert hat. Und da bin ich wieder bei meinem Ziel. bei dem, was ist mir wichtig. Wenn ich das nicht weiß, dann nehme ich vielleicht unglaublich viele Sachen an, weil ich denke, oh ja, das gehört ja auch irgendwie dazu. Und nicht, das passt nicht zu mir und das passt auch nicht zu meinen Pflichten. Und deswegen danke ich dir zum Beispiel dafür, dass du da an mich gedacht hast. Aber ich kann das nicht noch zusätzlich leisten. Nicht, weil ich überfordert bin, sondern weil ich die Aufgaben dann nicht mehr zu deiner und zu meiner Zufriedenheit erledigen kann. Weil viele Lehrkräfte haben ja so das Gefühl, wenn sie jetzt eine Aufgabe ablehnen, dann bedeutet das, sie wären faul oder sie wären per se überfordert oder ähnliches. Aber es ist ja viel mehr, ich bin so professionell, dass ich genau weiß, was an Aufgaben kann ich schaffen, ohne dabei unterzugehen und was nicht. Und gleichzeitig ist es ja auch Respekt vor meinem Kollegen und vor der Aufgabe, wenn ich sage, weißt du was, ich würde es total gerne machen. Vielleicht finden wir ja auch einen Kompromiss oder eine Alternative. Aber ich kann dieser Aufgabe und damit auch dir und deinen Erwartungen gar nicht gerecht werden oder müsste andere Aufgaben schleifen lassen. Und das ist weder für mich noch für dich das, was wir erwarten.
Das heißt, wir
Deswegen.
sind jetzt schon im Grunde bei den Strategien, ne? Also Grenzen setzen und auch sich selbst klar sein, wer bin ich, was brauche ich eigentlich? Hast du noch andere Strategien, Tipps, Übungen?
Ja, auf jeden Fall. Also es gibt ganz, ganz viele kleine Strategien und ich glaube, die viele davon kennen wir auch so aus dem Alltag oder weil wir uns schon mal damit beschäftigt haben. Und ganz wichtig dabei ist mir dazu zu sagen, nur weil ich jetzt eine kleine Strategie mache, geht es mir nicht automatisch viel, viel besser und alles ist anders, sondern ich habe ein großes Ziel. Vielleicht ich möchte mehr Zeit für mich alleine haben, um sie in Ruhe zu genießen. Also es sollte ja, irgendein Ziel sein, was wirklich spezifisch ist. Und dann kann ich gucken, wie komme ich dahin. Und da gibt es Strategien aus Psychologie, Neurobiologie, die wirklich vielen Menschen helfen, wenn man schaut, wie passt das zu mir. Und was wir alle kennen, sind, glaube ich, Mikropausen. Wir wissen neurobiologisch ganz genau, dass Mikropausen dazu führen, dass wir nicht langsamer werden. Das versuche ich auch gerade meinen Schülern beizubringen. Und das ist wirklich gar nicht einfach, dass sie sich selber Mikropausen in so Arbeitsphasen einbauen, so 2, 3 Minuten, wo sie rausgehen können, wo sie kurz was trinken, essen können. Und dann sagen sie aber immer, ja, dann bin ich doch viel langsamer als die anderen, werde ich nicht fertig. Und dann sage ich, nee, nee, weil das Gehirn braucht diese kurzen Pausen, um sich wieder fokussieren zu können, um Stresshormone abbauen zu können. Wenn ich dann auch Sauerstoff zum Beispiel mal zulasse im Klassenraum. Und dadurch sind wir danach wieder produktiver und schneller und sind vielleicht sogar eher fertig als die anderen. Also Studien zeigen, dass man bis zu 25% schneller ist, wenn man sich wirklich an diese Mikropausen hält und weiß, wie lange kann ich mich eigentlich konzentrieren. Das ist ja bei jedem Menschen auch ein bisschen anders. Ich meine, wir haben so eine Range, wo wir alle drin liegen und die liegt nicht bei 90 Minuten übrigens. Und auch nicht bei 45. Das glauben wir ja immer oder glauben einige den Schülern beibringen zu müssen, ist leider nicht so. Und Mikropausen führen dazu, dass ich mich besser konzentrieren kann. Und das kann ich zum Beispiel in meinen großen Pausen machen. Ganz viele gehen dann ja immer ins Lehrerzimmer. Und ich weiß, Beziehung, Austausch ist wichtig. Aber ich brauche auch Pausen, um mal durchzuatmen und gerade wenn es um Lernen geht, um auch mal Ruhe zu haben. Und dann würde ich einfach mal im Klassenraum bleiben. Und das fühlt sich am Anfang sicherlich für einige komisch an und einige fühlen sich vielleicht sogar unwohl, wenn sie dann mal im Schulalltag wirklich alleine sind. Das ist ja auch ein ganz komisches Gefühl, wenn man sonst immer so mit 1000 Menschen um sich herum ist. Aber das kann einen ganz großen Effekt haben. Oder in den, viele Kollegen sagen, die Pausenaufsichten sind unglaublich anstrengend für mich, weil es da wahnsinnig laut ist und gerade auch in der Grundschule sind dann ja auch noch mal ganz andere Themen auf dem Schulhof und an weiterführenden Schulen sind es wieder ganz andere Themen. Aber wie kann ich Lärm da reduzieren? Ich darf mir auch rein rechtlich gesehen AirPods in den Ohren stecken mit Noise Cancelling. Das ist gar kein Problem, weil die Stimmen höre ich raus. Das wissen wir, wo wir hier den Podcast drehen. Aber ich glaube, mittlerweile können das fast alle Kopfhörer. Das heißt, jeder hat das schon mal gehört und weiß, was das für einen Rieseneffekt hat auf unsere Ohren. Und das geht. Das kann man machen. Man darf auch in der Sporthalle Oropax tragen. Da kommt immer noch so viel durch, dass ich einen Schüler, der mit mir spricht, ganz deutlich verstehe. Und jetzt könnte man ja wieder, was sollen die Schüler denken? Aber da bin ich immer auf der Seite von Authentizität. Und das verstehen die Schüler alle. Wenn man
Ja,
sagt,
kann man
ihr
kommunizieren, ne?
spielt gerade Basketball, und das mache ich vielleicht nicht nur mit einer Klasse am Tag, sondern mit dreien, mit verschiedenen Bällen und Sportarten. Ich kann das nicht aushalten so lange. Verstehst du das? Klar. 5 bis Q2, die verstehen das. Das ist für die, ich habe jetzt nicht immer Oropax drin, aber gerade so, wenn jetzt alle 30 Schüler einen Basketball in der Hand haben, dann mache ich das schon mal. Weil mein Kopf sonst irgendwann sagt, ich bin ein Rathaus. Genau. Ja. Was hilft noch? Und ich glaube auch da, das können alle nachvollziehen. Und da bin auch ich so ein Kandidat, das Essen und Trinken. So wirklich die Grundbedürfnisse unseres Körpers. Ich habe mir im Ref abtrainiert, Durst zu haben. Ich habe wirklich keinen Durst mehr. Und ich habe das auch nie wiederbekommen. Weil als Biolehrkraft darfst du im Raum nicht trinken. Klar, dann haben die Schüler, habe ich die mal zwischendurch rausgeschickt, dass die trinken können, aber ich habe dann das nächste vorbereitet
Ja,
als
klar.
Referendar. Und dann hatte ich irgendwann kein Durstgefühl mehr. Und dann habe ich mich irgendwann gefragt, wann ist das passiert? Ich weiß es gar nicht so genau. Aber ich habe jetzt immer eine Flasche auf dem Tisch stehen. Und ich habe auch in meinem Lehrerkalender so einen kleinen Sticker, wo so ein Glas drauf ist, damit ich da öfter mal dran denke, weil das Gefühl vom Körper kommt bei mir häufig nicht. Ich glaube, das wird aber auch besser. Und ich glaube, viele ignorieren das Durstgefühl und das Butterbrot bleibt in der Tupperdose
Ja,
oder
kenne ich
ähnliches.
auch.
Ja, machen ja auch ganz viele, ne? Und dann ist der Körper im Stress automatisch. Also der Körper ist dann im Überlebensmodus, merkt, okay, nicht genug Nährstoffe, nicht genug Wasser. Was mache ich? Ich fahre hoch, ich schütte Cortisole aus, ich sorge über Hormone dafür, dass dieser Körper irgendwie merkt, hier passt was nicht, dass wir auf Klo müssen. Es ist wissenschaftlich nachgewiesen, dass wir uns nicht konzentrieren können, hoch konzentrieren können, wenn wir auf Toilette müssen. Also wenn, und jetzt bin ich wieder bei den Schülern und das macht vielleicht auch manche ein bisschen wütend und das ist auch okay. Wenn ein Schüler sagt, ich muss auf Klo und ich sage, na, geht's nicht noch bis zur Pause? Ja, geht bestimmt. Aber der Schüler sitzt 8 Stunden in der Schule und muss jede Minute was Neues lernen. Der braucht sein Gehirn. Und wenn er auf Klo muss, dann hat er schon mal ganz viel davon eingebüßt. Und das ist bei uns Lehrkräften ganz genauso. Und es gibt Schulentwicklungsprozesse, und das mache ich dann ja auch in den Fortbildungen zum Beispiel, die es den Schülern und auch den Kollegen erlauben, mal den Raum zu verlassen. Auch in der Grundschule mit Aufsichtspflicht, die da noch mal ein bisschen anders ist, dass ich was essen kann, was trinken kann und auf Klo gehen kann. Und vielleicht auch Schüler einfach mal rausgehen können für 2, 3 Minuten, ohne dass ein Aufsichtspflichtproblem entsteht. Weil wir ja auch immer heterogene Gruppen haben. Und das gilt nicht nur für neurodivergente Kinder, auf gar keinen Fall. Aber gerade für die ist es ja auch wichtig, mal rausgehen zu können. Bei uns gibt es zum Beispiel einen Autisten in der Klasse. Und der muss manchmal rausgehen dürfen, sonst dreht der durch. Ja, der muss manchmal einfach mal für sich sein können in diesem kleinen Raum mit so vielen Schülern. Und auch der mit ADHS und der mir sagt, weißt du, wir zittern, wir zappeln die ganze Zeit die Beine. Ich kann mich überhaupt nicht auf die Aufgabe konzentrieren. Da muss er einmal rennen können, eine Runde, und kann dann wieder weiterarbeiten. Und wenn das alles nicht drin ist, weil Schule oder ja, weil Schule das nicht möchte, weil es Schulordnungen gibt, die das vielleicht eingrenzen oder ein Kollegium, das gemeinsam sagt, wir wollen keine Toilettengänge oder ähnliches, dann produziere ich unglaublich viele Unterrichtsstörungen, weil die Kinder mit was ganz anderem beschäftigt sind, mit Bedürfnissen. Also vielleicht mal so zusammengefasst, Mikropausen, Noise Cancelling nutzen, Grundbedürfnisse beachten, die ich habe, die ich ganz häufig verdränge, und was man so in Richtung 1000 Aufgaben machen kann, ist keine To-Do-Listen schreiben. Ja,
Wieso?
Ja, also ich weiß, Lehrkräfte sind alle To-Do-Listen liebende
Prädestiniert,
Menschen.
ja.
Ja, wir lieben das, alles auf eine Liste zu schreiben und freuen uns riesig, wenn wir es abhaken dürfen. Aber so eine To-Do-Liste, und das sind wir auch einfach gewohnt, ne? Wir machen das schon immer so, wir sehen das bei Kollegen, die das so machen, und dann machen wir das auch so. Und das Gute daran ist, und deswegen machen wir es ja auch, dass wir uns das nicht alles merken müssen. Und das ist ja auch erstmal gut. Also in Richtung Mental Load versuchen, erstmal alles aus dem Kopf rauszukriegen, damit wir uns auf eine Aufgabe konzentrieren können. Auch diese ganzen Vorausplanungsaufgaben, die vor so einer Aufgabe stehen. Also zum Beispiel, wenn meine Aufgabe ist, ich muss eine Klausur schreiben, dann gehört da ja zu, das UV muss so geplant werden, dass ich an dem Tag die Klausur schreiben kann. Daran hängt, wann kann ich den Termin legen? Daran hängt diese unsichtbare Aufgabe. Ich muss gucken, wann liegen die anderen Klausurtermine in dieser Klasse. Daran hängt, welches Kind hat besondere Bedürfnisse oder auf was muss ich besonders Rücksicht nehmen? Darf jemand länger schreiben? Und da gibt es ganz viele Aufgaben, die an einer dranhängen und die muss ich irgendwie rauskriegen. Und dafür sind To-Do-Listen super. Auf der anderen Seite sind To-Do-Listen unbegrenzt, weil wir uns ja leider nirgendwo einen Strich setzen und sagen, bis dahin und nicht weiter. Und häufig entstehen dann ganz, ganz lange Listen, die wir wie so ein Schneeschieber vor uns herschieben. Und so Schnee ist sehr schwer. Und das belastet uns dann über den ganzen Tag. Und wir wissen, da stehen noch 100 Aufgaben drauf, aber wir haben kein Zeitfenster dafür eingeplant. Und ich glaube, das ist auch ein ganz großer Faktor, warum ich irgendwann total erschöpft bin, obwohl ich noch keine dieser Aufgaben erledigt habe. Einfach dieses Gefühl von, da muss es so viel zu tun, entzieht uns unglaublich viel Energie und Konzentration. Und ich kann versuchen, das zu verändern. Nicht, weil ich besser werden muss und weil ich es schaffen muss, mehr Aufgaben zu erledigen. Das ist gar nicht das Ziel, sondern das Ziel ist, dass es mir damit besser geht. Und dass ich vielleicht auch sortieren kann, was muss dringend sein und was nicht. Und eine Strategie, die kommt so ein bisschen aus der Get Things Done Methode und auch aus dem Projektmanagement. Mein Mann arbeitet im Projektmanagement. Und da sehe ich oft ganz viele Sachen, wo ich denke, ja, warum gibt es das nicht in der Lehrerausbildung? Warum wird uns nicht beigebracht, wie wir so eine Aufgabenmasse organisieren? Also da werden wir ja so reingeworfen, ne? Wir kriegen Fachkompetenz. Herzlichen Dank, ist auch wichtig, aber
Wichtig,
da
ja.
sind, ja, und genauso ist es ja mit Lehrergesundheit und Strategien für mentale Gesundheit eigentlich auch. Es fehlt ihr.
Ja.
Und was ich machen kann, ist eine mögliche Strategie. Und jeder, der zuhört, kann mal überlegen, wie kann ich das für mich umsetzen, wie kann das zu mir passen. Man kann sich jeden Tag ein Post-it nehmen und sammelt darauf alle Aufgaben, die an diesem Tag entstehen. Da kommt eine Elternmail rein, da will ein Schüler das Arbeitsblatt von der letzten Stunde noch haben und ich möchte nicht vergessen, es in der nächsten Stunde mitzubringen. Die Teamkonferenzen stehen nächste Woche an, der Elternsprechtag kommt und ich möchte unbedingt den und den und den Schüler sehen. Das heißt, ich muss den vorher Bescheid sagen. Meine Kinder wollen zum Kinderturnen, ich kann aber an dem Tag nicht, weil da Konferenzen liegen. Wer macht das für mich? All diese Dinge, die so im Alltag entstehen, sammle ich auf einem Post-it und dann nehme ich mir am Ende des Unterrichtstages, nicht des Arbeitstages, am Ende des Unterrichtstages, 5 bis 10 Minuten Zeit, gucke mir diese Aufgaben an, gucke, was kann ich innerhalb von 30 Sekunden bis einer Minute machen. Das erledige ich dann direkt noch in der Schule, wenn es eine schulische Aufgabe ist. Alle Dinge, die lange brauchen, zum Beispiel, und mit lange meine ich so mehr als 10 Minuten, alle Aufgaben, die so lange dauern, zum Beispiel, ich habe gerade eine wütende Mail von Herrn sowieso bekommen, da muss ich mir Zeit für nehmen, sonst wird das gerade, wenn es eine Mail ist, oder vielleicht auch lieber ein Telefonat organisieren, das packe ich in meine Orga-Stunde. Also ich habe eine Stunde pro Woche liegen, da wandern alle diese großen Aufgaben rein, sodass ich dann wirklich konzentriert an diesen Dingen arbeiten kann. Und ich habe ein Zeitfenster. Und alle Aufgaben, die so dazwischen liegen, die verteile ich in die Woche. Also direkt nach Unterrichtsende sortiere ich nach, was mache ich sofort, was verteile ich mit Zeitfenster in die Woche, zum Beispiel auch Klausuren. An dem Tag schaffe ich zwei, an dem Tag schaffe ich drei ungefähr. Und was möchte ich in meiner Orgastunde am Schreibtisch machen? Die ganzen Aufgaben, die da landen. Und der positive Effekt davon ist, ich habe keine ewig lange To-Do-Liste mehr, sondern ich habe für die Aufgaben Zeitfenster. Und erst dadurch schiebe ich sie nicht mehr vor mir her, sondern mein Gehirn weiß ganz genau, diese Aufgabe hat ein Zeitfenster und ich brauche mir gar keine Gedanken mehr darum machen, wann ich das mache und wie viel da eigentlich vor mir liegt, weil ich weiß, ich schaffe das. Und jetzt könnten wir ja noch sagen, ja, in der Orgastunde, also ist das eine Stunde? Nee, das sind ungefähr 3, 4 Stunden, die ich dann wirklich am Stück hier sitze, natürlich mit Pausen dazwischen, wo ich das abarbeite. Und auch da könnte jetzt ja eine To-Do-Liste entstehen für die Orgastunde. Und das mache ich mit einer Eisenhower-Matrix. Und da darf auch jeder gucken, was für eine Alternative kann ich da finden. Das Tolle an der Eisenhower-Matrix ist, ich sortiere nach dringend und wichtig, wichtig und nicht dringend, nicht wichtig und dringend und nicht wichtig und nicht dringend. Und dann kann ich in der Orgastunde mit den Sachen anfangen, die wichtig und dringend sind. Und das führt dazu, dass die Dinge, die ich wirklich für morgen brauche, geschafft werden. Und die Dinge, die ich schieben kann, schiebe ich in die nächste Stunde, wenn ich in die nächste Orgastunde, wenn ich das tatsächlich nicht geschafft habe. Und dann habe ich auch Dinge, nämlich die nicht wichtigen, aber dringenden, die ich vielleicht delegieren kann, die ich abgeben kann, die ich vielleicht an Schüler zurückgeben kann. Es gibt ja häufig Dinge, die wir für Schüler machen, die sie durchaus schon selber können. Meine kommen zum Beispiel immer mit Beurlaubungszetteln zu mir, wissen aber genau, das macht eigentlich ein anderer Kollege. Und dann bin ich manchmal, dann sage ich manchmal, ja, komm, ich gehe eh vorbei, gib's mir mit. Aber gerade in so Phasen, wo unglaublich viel los ist, und ich glaube, das ist jetzt gerade im November, Dezember so, dann wissen die, das macht er sowieso. Und ich kann da auch selber hingehen. Ja, ein bisschen Hilfe zur Selbsthilfe. Das ist ja keine Ablehnung von Beziehung, sondern das ist Hilfe zur Selbsthilfe. Ja.
Genau, und da kann man ja auch wieder kommunizieren und das erklären, dann ist es ja auch wieder miteinander
Genau.
sprechen, das ist der Fokus.
Genau. Und wir hören ja ganz oft, ein Nein ist ein ganzer Satz. Das gilt nicht für Pädagogen, würde ich sagen, weil es geht nicht darum, sich zu rechtfertigen. Es geht darum, Beziehung stabil zu halten. Und wenn, egal ob ein Schüler kommt oder ob ein Kollege kommt und mich fragt, kannst du das vielleicht machen? Der hat ja einen Grund. Und er hat sich gut überlegt, möchte ich denjenigen, hoffentlich zumindest, hat sich gut überlegt, frage ich den oder nicht? Und wenn ich dann nur sage Nein und mich wegdrehe, ja, also das hat in meinen Augen keinen pädagogischen Wert. Und es geht nicht um Rechtfertigung, sondern um Beziehung. Ja, und so hat man jetzt drei verschiedene Strategien, die man für sich mal testen kann. Zwei kommen jetzt aus dem Bereich oder dem Modul Mindset, also innere Haltung. Was kann ich da im Kopf für mich tun? Und eben eine aus dem Bereich Structure, also Alltagsstrukturen um mich herum. Wie kann ich die verändern, dass ich nicht mehr schaffe, sondern auch Zeit für mich schaffe? Und ganz wichtig, immer Zeitfenster. Und nicht nur für die Aufgaben, sondern auch für mich. Ich mache zum Beispiel alle 2 Wochen freitags ist mein Saunatag. Und dieser Termin steht in dem Kalender, weil sonst verplane ich den. Ich habe so ungefähr 20 verschiedene Termine in der Woche, die auch immer wieder hin und her springen. Das heißt, keine Konstanz. Und wenn ich dann keinen Terminkalender habe und diese Zeit nicht bewusst für mich setze und dann im Kalender sofort sehe, ah Mist, da kann ich ja gar nicht, dann mache ich es nicht. Ja, und das ist nicht immer einfach. Und deswegen habe ich da auch eine Ausbildung draus gemacht, die länger geht als 3 Wochen, sage ich mal. Weil mein Saunafreitag liegt Freitag, Freitagnachmittag haben aber auch meine Kinder Zeit. Das heißt, das ist auch, könnte auch Familienzeit sein. Und klar tut das weh, ne? Wenn ich diese freie Zeit dann nicht in Familie und meine Kinder investieren kann, sondern mir die Zeit für mich nehme, muss ich dann eine Träne verdrücken, sage ich mal. Aber, und da kommt wieder der Satz, den ich jetzt schon so häufig gesagt habe, ich kann auch für meine Kinder nicht gut sein, wenn es mir nicht gut geht. Und wenn ich mir die Zeit dann Freitag für die Kinder nehme, obwohl ich gerade total erschöpft nach dieser ganzen Unterrichtswoche bin, dann bin ich auch nicht so präsent und anwesend, wie die das verdient haben. Und dann bin ich lieber Freitag raus und hole mir die Kraft zurück und kann am Wochenende mit denen Vollgas geben und Spaß haben und das wirklich genießen können. Zeit.
Jetzt ist ja gerade auch eine sehr intensive Zeit, Ende des Jahres. Viele To-Do-Listen, nein, stopp, da habe ich was gelernt. viele Dinge, die wir zu tun haben. hast du da vielleicht noch Tipps, Strategien, etwas, was wir tun können, damit wir nicht ganz so gestresst sind im neuen Jahr?
Ja, auf jeden Fall vorentlasten. Das heißt, nicht spontan in den Dezember stolpern, so wie wir das jedes Jahr tun. Da schließe ich mich sehr gerne ein. Auch mir passiert das. Und diese Phasen sind ja nicht nur November, Dezember, sondern eigentlich immer vor den Ferien und nach den Ferien, wo besonders viel ist. Und das große Problem daran ist, wenn ich vor den Ferien nochmal meinen Akku so richtig leer mache, dann brauche ich in den Ferien wahnsinnig lange, um mich einfach nur zu erholen, anstatt diese Zeit genießen zu können. Und neurobiologisch ist es auch so, dass diese Ferien gar nicht dazu führen, dass ich nach den Ferien wahnsinnig erholt bin und davon ganz lange zehre. Denn es gibt Studien, die zeigen eindeutig, dass dieser Erholungseffekt von Ferien super schnell nachlässt, innerhalb von 1 bis 4 Wochen. Kommt darauf an, wie viele Aufgaben direkt nach den Ferien wieder auf mich zukommen. Deswegen ist Vorentlastung so wichtig. Das heißt, nicht 6 Wochen Ferien machen und dann starten mit 1000 Aufgaben, sondern in den Ferien anfangen. Und ich glaube, das machen auch ganz viele. Das ist jetzt irgendwie keine Neuheit, aber wirklich zu gucken, welche Aufgaben kommen da jetzt auf mich zu. Ich weiß jetzt zum Beispiel von meinem Dezember oder vom Dezember, November von Kollegen, dass Elternsprechtag ist, dass Tag der offenen Tür ansteht, dass viele Einzelelterngespräche auch anstehen, da was an dem Tag nicht geschafft werden kann. Ich persönlich mache gerade ein großes Schulentwicklungsprojekt mit EG-Teamern, wo Schüler ausgebildet werden. Das muss irgendwie da auch noch Platz finden. Und dann gucke ich wirklich schon vorher, wann schaffe ich was und packe mir nicht jeden Tag voll, sondern setze mir die Pausen mit Termin in den Kalender, halte mich wirklich an meine Freitage. Und diese Freitage, die das bei mir sind, kann ja auch irgendein anderer Tag sein. Das muss ja, ne? Also man muss einfach gucken, was passt gerade zu mir. Und dass es bei mir Sauna ist, hat einen besonderen Grund. Dabei geht es nämlich um Kontrasterlebnisse. Und ich glaube, das ist vielleicht nochmal ein ganz wichtiger Ratschlag oder eine Einladung vielmehr, die man so weitergeben kann. Kontrasterlebnisse, dieses Prinzip wurde entwickelt von Michael Stark. Das ist ein Psychologe aus der Westklinik in Hamburg und von Carmen Binnewies. Die ist Professorin für Arbeitspsychologie an der Uni Münster. Und von Sabine Sonnentag, die macht Organisationspsychologie. Und die haben festgestellt, dass wir in unserer Freizeit Aktivitäten aufsuchen sollten, die im Kontrast stehen zu unserer Haupttätigkeit. Dass uns das besonders viel Energie wiedergibt. Das ist auch der Grund, warum der eine Sport braucht, der andere wirklich absolute Ruhe, der nächste braucht ein Festival, der nächste möchte mit einer Freundin sich treffen. Und wenn ich weiß, was belastet mich in meinem Alltag ganz besonders, wenn ich jetzt das Beispiel von mir selber nehme, ich nehme immer ungern Beispiele von Kollegen aus der Ausbildung, das finde ich irgendwie ein bisschen unschön. Dann ist es für mich vor allem dieses Frau Heistermann, Frau Heistermann, Frau Heistermann, dieses ständige Angesprochensein, Lärm, viele Aufgaben, schnelles Essen in den Pausen, mache ich auch überhaupt nicht gerne. Ich bin so ein richtiger Genießer und ich liebe auch Essen. Und dann kann ich gucken, okay, Kontrast bedeutet ja das Gegenteil tun. Also, ich mag keinen Lärm. Dann muss ich vielleicht mal was machen, was ganz ruhig ist. Ich bin überhaupt kein Freund von unglaublich vielen Aufgaben, obwohl ich wahnsinnig viele Hummeln im Hintern habe und das ja auch alles wahnsinnig gerne tue. Also brauche ich was mit Aufgabenfreiheit. Ich mag auch diese spontanen Zwischenfälle nicht besonders gerne. Ich glaube, das mag keiner besonders gerne. Das heißt, ich brauche was, wo nicht spontan irgendwas passiert. Und diese Care-Arbeit und dieses ständig sich um jemanden kümmern, das finde ich auch sehr anstrengend. Also brauche ich was, wo ich mich um keinen kümmern muss. Und genau deswegen ist es bei mir Sauna. Da ist still, da ist der Tag ganz genau vorgegeben. Das heißt, ich kann eigentlich alles lassen. Ich weiß, wann die Aufgüsse sind, da kann ich erscheinen oder nicht. Ich bin in der Sauna, da gibt es sehr gutes Essen. Da esse ich lange und ausgiebig. Und ich brauche mich um niemand anderen zu kümmern. Außer wenn jetzt hinter mir einer von der Bank fällt, dass ich ihm mal die Hand reiche, damit er nicht runterfällt. Und da muss jeder gucken, was belastet mich, was sind meine Hauptstressfaktoren und was kann ich tun, was genau das Gegenteil ist. Und das gibt mir unglaublich viel Energie zurück. Und wenn ich das jetzt schon im November, und wahrscheinlich ist es so, dass die nächsten 2 Wochen bei uns alle schon komplett voll geplant sind, aber so what, dann fange ich halt in Woche 3 damit an und setze mir da mein erstes Kontrasterlebnis in den Kalender. Und dann bin ich natürlich so klug und mache das dann schon die Woche später auch und die Woche später auch, damit dieser Termin geblockt ist. Und Kontrasterlebnisse führen dazu, dass ich Burnout in einem ganz hohen Maße verhindern kann, weil ich über diese Zeit unglaublich viel Energie zurückkriege, weil das eben genau das ist, was zu mir passt. Und das ist auch so ein bisschen anders zu Fortbildung und Ausbildung bei mir. Ich gucke nicht, was hilft bei allen und das machen wir dann mal alle so. Achtsamkeit, Resilienztraining, großartig, ist auf jeden Fall ein wichtiger Baustein, aber ich muss gucken, wie passt es zu mir? Wie passt mein Alltag? Was hat es mit mir zu tun? Und für den einen passt das und für den anderen nicht und das darf so sein. Und das ist ganz, ganz wichtig im November. Termine, Kontrasterlebnisse, gucken, wo sind meine Pausen und auch gucken, was kann ich abgeben. Aber da spielen auch wieder Glaubenssätze und was ich glaube, tun zu müssen, eine wichtige Rolle. Und das mache ich eben nicht von heute auf morgen.
Schön, danke für die vielen Tipps auf jeden Fall erstmal.
Sehr gerne. Das ist mein Ziel. Ich möchte einfach nur, dass wir gut sein können und dass wir unseren Beruf lieben können.
Wie, wenn man jetzt mit dir arbeiten möchte, wie kann man dich erreichen? Wo kann man dich erreichen? Und was bietest du konkret auch an?
Angefangen hat alles mit einer Fortbildung, die ich selber gemacht habe, zur gute, gesunde Schule, also die ich selber besucht habe. Und da habe ich einen Koordinator kennengelernt aus Münster. Und der hat gesagt, ich habe jetzt ein paar Sachen von dir gehört, willst du nicht mal für uns eine Fortbildung machen? Und dann habe ich gesagt, okay, lass uns mal probieren, warum nicht? Und habe das gemacht und es hat mir wahnsinnig viel Spaß gemacht. Und darüber kamen dann weitere Fortbildungsanfragen von den Kollegen, die da waren. Und dann habe ich das weitergemacht. Und dann wurde da irgendwann mehr draus. Und ich war nie ein großer Instagram-Fan. Ich glaube, ich bin es auch heute noch nicht, um das offen und ehrlich zuzugeben. Aber habe mir dann ein Instagram-Profil angelegt mit dem Ziel, viele Kollegen zu erreichen. Kollegen zu erreichen, die offensichtlich Kräfte und Energie überhaben, um Schule zu verändern, denn sonst wären sie nicht stundenlang auf Instagram, oder? Fragezeichen. Genau, und deswegen gibt es ein Instagram-Profil, das heißt stressless-lehrerleben.leicht. Lehrerleben ist nicht leicht, aber es kann leichter werden. Und da gebe ich ganz viele Tipps über Instagram weiter, meistens über Stories, weil mir Reels zu anstrengend sind zu produzieren. Auch da priorisiere ich einfach für mich, was kann ich gerade schaffen, was nicht. Dann gibt es Zeiten, da mache ich mal viele, dann auch wenige. Und im Moment mache ich eigentlich besonders viel Stories und erzähle so, wie mache ich das in meinem Alltag, wie machen Kollegen das in meiner Ausbildung im Alltag. Da ist auch meine Internetseite verlinkt. 4 Steps to Stressless.de. Warum heißt das so komisch? Weil es eben diese 4 Schritte zu weniger Stress für Lehrkräfte sind, die ich ja auf Basis dieser 4 Studienfächer und meiner Fort- und Weiterbildung entwickelt habe. Und da begleite ich Kollegen über eine Ausbildung zur pädagogischen Fachkraft für Stressmanagement, sodass sie für sich gut sein können, aber auch Schule so verändern können, dass Schule besser ist für
Mhm.
Menschen, für Lehrende und auch für Lernende. Und das finde ich ganz, ganz großartig, weil die Kollegen das dann ja auch wieder an ihre Schule tragen können und so meine Reichweite einfach größer wird. Und dabei geht es mir nicht um meine Reichweite, sondern um die Reichweite der Inhalte und um die Reichweite von Gesundheit im System. Und ich glaube, und das haben wir jetzt ja auch gehört, dass psychische Gesundheit in der Schule ein Riesenproblem ist, auf allen Seiten. Und ich frage mich immer, ich weiß, wir müssen Schule verändern und da muss was Neues her und Stefan Rupana und Schulgespräch und Vision at Schule. Und da gibt es so viele Dinge mit ganz, ganz großartigen Ideen. Und ich finde das wahnsinnig wichtig. Und ich besuche diese Veranstaltung wahnsinnig gerne, weil der Vibe so großartig ist. Und auch das kann ich jedem empfehlen, der so unterwegs ist und der manchmal das Gefühl hat, er ist alleine damit, weil uns auch das ja irgendwie ausbrennt, sowas mal zu besuchen. Und das ist alles wahnsinnig wichtig. Ich versuche auch gerade KI in seiner Gänze zu verstehen und ich scheitere kläglich, wirklich. Aber das kann ich nur leisten, wenn die Zeit dafür da ist. Das kann ich nur leisten, wenn ich die Aufgaben, die ich täglich tun muss, schaffen kann. Und wenn ich nicht da schon am Limit bin. Und ich glaube, auch gerade diese Sätze wie, es geht nicht anders oder wir können das nicht ändern, das entsteht nicht, weil die keinen Bock haben, sondern weil der Körper und die Psyche sich schützt vor noch mehr Belastung. In meinen Augen müssen wir zuerst daran. Wir müssen erst genug Zeit und Kraft und Energie haben und das Wissen zu mentaler Gesundheit und Entwicklungsprozessen, die gesundheitsförderlich sind, um das machen zu können. Ja, genau. Und deswegen kann man mich da finden. Ich hoffe, ich kann da weiterhelfen.
Ich danke dir, dass du dir die Zeit genommen hast. Da war ganz, ganz viel Tolles dabei.
Gerne.
Und ich hoffe, wir sehen uns noch mal wieder.
Ja, das hoffe ich auch. Wir sind uns ja schon mal fast über den Weg gelaufen beim Schulgespräch in Cannes.
Genau.
Und ich weiß zumindest, dass wir beide da waren.
Ja.
Aber da war so viel los. Ja, genau. Ich freue mich mega, wenn ich dich mal wieder persönlich sehen darf, wenn ich vielleicht auch Zuhörer persönlich kennenlernen darf. Vielleicht auch auf der Didakta jetzt. Die ist ja nicht mehr ganz so lange hin. Und schreibt mich total gerne an oder auch alle Zuhörer schreibt mich total gerne an, wenn da irgendein Thema ist, wo ihr eine Lösung braucht. Dann kann ich vielleicht meine Story dazu machen und euch was mitgeben oder ihr habt Interesse dran, mehr dazu zu hören, euer Kollegium da auch mitzunehmen. Das ist ja auch eigentlich immer schön, wenn man das ganze Kollegium mitnehmen kann und ihr Schule zu einem Ort machen wollt, der sich mehr an euch anpasst und ihr euch weniger Schule anpassen musst.
Schönes Schlusswort, danke.
Gerne.